NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. September 2004. Der Todestag der französischen Schriftstellerin Françoise Sagan. Ihr öffentlicher Auftritt 1954 mit einem schmalen Romanbändchen namens Bonjour Tristesse war ein Skandal für die ganze Welt. Ihr Abtreten nach einem ebenso angenehmen wie verkorksten Leben und Werk war nur noch ein Skandal für sie selbst.
So sarkastisch formuliert Françoise Sagan einmal ihren eigenen Nachruf. Auf ihrem Grab in dem südfranzösischen Dörfchen, in dem sie als Kind oft ihre Ferien verbrachte, finden sich für eine Schriftstellerin eher ungewöhnliche Souvenirs.
Besucher legen zur Erinnerung manchmal Spielmarken hin, Champagnerflaschen, gelegentlich auch Modellautos.
Sagt ihr Sohn Denis Westhoff. Nur die Namen seiner Eltern stehen auf dem schlichten Grabstein. Obwohl hier noch eine dritte Person bestattet ist. Die Stilistin Peggy Roche, langjährige Gefährtin von Françoise Sagan. Warum ihr Name fehlt? Er ist nicht eingraviert worden.
La gravure n'a pas été faite.
Erstaunlicherweise lässt seine sonst so direkte, freimütige und unkonventionelle Mutter ihre 1990 an Krebs verstorbene Freundin namenlos beisetzen.
Ein zusätzlicher Schleier über dieser Geschichte. Vorläufig ruht Peggy Roche anonym.
Man weiß nie, was die Vergangenheit noch mit uns vorhat.
Einer der vielen Aphorismen und geistreichen Sprüche, wie sie Françoise Sagan ihr Leben lang in Gesprächen produziert und Denis Westhoff vor ein paar Jahren unter dem Titel »Ich verleugne nichts« veröffentlicht hat.
Ich war regelrecht gepackt von ihrer Intelligenz, ihrer Komik, ihrem Tiefsinn, ihrer Lebenseinstellung, ihrer Eleganz, ihrer Deutlichkeit. Denn sie sagt in den Interviews Dinge, die völlig mit der heutigen Zeit übereinstimmen. Gleichzeitig sehr Persönliches und durchaus Universelles.
Registriert die Entertainerin Caroline Loeb begeistert und macht aus dem Fund ein Bühnensolo. Mit verblüffend ähnlicher Stimme und blonder Ponyperücke.
Als ich zu Hause erklärte, ich sei Schriftstellerin, sagte meine Mutter, du solltest besser pünktlich zum Abendbrot kommen und dir die Haare kämmen. Und mein Vater lachte mich aus.
So resümiert Françoise Sagan die Reaktion der Eltern, als sie mit 18 Jahren für ihren Roman Erstling Bonjour Tristesse sofort einen Verleger findet. Offenbar ist er gleich gepackt von dem seither viel zitierten und gelobten Anfangssatz, den auch heutige Bestseller-Autoren noch auswendig können.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse.
Ich zögere, diesem fremden Gefühl, dessen sanfte Melancholie mich bedrückt, seinen schönen und ernsten Namen zu geben: Traurigkeit.
Ils appellent ça comme un slogan, la petite musique.
Damit ist Sagans Petite Musique geboren, wie ein Kritiker schreibt, ihr leichtfüßiger eigener Stil. Über ihn geraten noch vor 2 Jahren Schriftstellerkollegen einer Literatursendung im Fernsehen aneinander.
Ich hasse die angeblich kleine Musik von Sagan. So sehr ich die Frau und ihre Biografie schätze, die finde ich lustig. Aber ihre Romane sind höchstens ein Trällerliedchen.
Rügt die eine, während ein anderer findet:
Die kleine Musik ist für mich der so oft zitierte erste Satz von Bonjour Tristesse. Der ist tatsächlich genial.
Ansonsten lässt der Kollege allerdings kaum ein gutes Haar an den rund 40 Romanen, Theaterstücken, Drehbüchern und sogar Chansons von Françoise Sagan.
Ich finde, man hat sie stark überbewertet. Sie schien eine bestimmte Form der Bürgerlichkeit anzugreifen, attackierte aber nur sehr einseitig, psychologisierend und etwas routinehaft. Ihre Liebespaare leben immer sehr abgekapselt. Ich finde das erstickend. Und Spaß macht ihnen nur, in Sportcabrios mit 120 Sachen um 2 Uhr früh in Deauville Langusten zu essen. Mich persönlich langweilt so ein Affentheater zutiefst.
Sans la voix, jamais pu. Je m'en vais oublier
cet été.
17 now isn't what it was when you were 17. I'm not a child, Anne, and I won't be treated like one.
Als 1954 die Geschichte einer 17-Jährigen erscheint, die aus Eifersucht eine Geliebte ihres Vaters zum Selbstmord treibt, wird die gleichaltrige Autorin wegen der Schilderung freizügiger Ferienbeziehungen sorgloser reicher Pariser an der Côte d'Azur gleichzeitig zur Skandalnudel und zur Bestsellerautorin. Haargenau trifft sie den Zeitgeist. Lebenshunger und Melancholie. Durchtanzte, durchtrunkene, durchliebte Nächte. Absage an Illusionen und Ideale in der Existenzialismus genannten Philosophie der Nachkriegszeit. Allerdings, so Françoise Sagan 1990,
niemand ist repräsentativ für seine Generation, sowas gibt es gar nicht. Viele Mädchen in meinem Alter waren genauso schockiert wie ihre Eltern. Es war wohl einfach nur das erste Mal, dass ein Mädchen in einem Buch intime Beziehungen hatte, ohne total verliebt oder dann unglücklich zu sein und ohne später schwanger oder bestraft zu werden. Und es war umso provokanter, als ich das ganz natürlich geschrieben habe, ohne auch nur im Traum einen solchen Aufruhr vorherzusehen.
Was mache ich nur mit all dem Geld?
Gib alles aus, amüsiere dich, erfreue dich dran.
Rät der Vater, nicht nur in der 2008 verfilmten Biografie von Yann Curis. Françoise Sagan, eigentlich Quarez, wählt sich zwar dem industriellen Vater zuliebe ein Pseudonym aus der Figurenwelt von Marcel Proust. Aber Sorglosigkeit und Lebensfreude liegen schon in der Familie.
Am Spiel fasziniert mich, dass Geld dadurch seine richtige Funktion bekommt, in Umlauf sein.
Die junge Autorin gibt den Goldregen mit vollen Händen aus. Im Spielcasino, im Nachtclub, für immer mehr Freunde oder irgendeine unbekannte Leserin, die schreibt, sie brauche eine neue Waschmaschine. Einmal hat das Mädchen mit dem Habitus einer braven höheren Tochter geradezu unglaubliches Glück beim Roulette. Caroline Löb erzählt.
Es war ein 8. August. Sie hatte die ganze Nacht auf die 8 gesetzt und gewonnen. Als sie morgens zurück in ihre gemietete Villa kam, um dem Besitzer die Schlüssel zurückzugeben, sagte er, er wolle sein Haus verkaufen. Sie fragte, wie viel? 8 Millionen Francs. Erleichtert gab sie ihm das Geld. Jetzt könne sie schlafen gehen und brauche nicht aufzuräumen.
Ich habe nie herausgefunden, was man mir am meisten vorwirft. Dass ich viel Geld verdient habe oder dass ich es ausgegeben habe.
François Sagan denkt schnell, spricht schnell, so sehr, dass sie sich verhaspelt oder stottert. Und sie fährt schnell. In den PS-stärksten Maseratis, Jaguars oder Ferraris ihrer Zeit. Das ändert auch ein schwerer Unfall im Jahre 1957 nicht, der sie beinahe das Leben kostet und fortan drogenabhängig macht.
Seit 30 Jahren werde ich auf alle mögliche Art und Weise beschimpft. Man hat mir den Whisky, die Zigaretten, das Spielen, den liederlichen Lebenswandel vorgeworfen. Und jetzt bin ich Miss Kokain, als ob nur ich in Frankreich Drogen nehme.
Sagt sie resigniert 1990. Obwohl die Schriftstellerin sich politisch durchaus links einordnet und etwa mit dem sozialistischen Staatspräsidenten François Mitterrand befreundet ist, spielen alle ihre Romane, meist Dreiecksgeschichten, auf dem schmalen Grat zwischen Trivialroman und Belletristik balancierend, im Milieu der Schönen und Reichen. Zum Beispiel Lieben Sie Brahms, 1961 von Otto Preminger verfilmt, mit Ingrid Bergman, Anthony Perkins und Yves Montand.
Quand tu dors près de moi, tu murmures parfois.
Do you still find him amusing?
Yes.
Amusing no more than that.
Man hat mir immer vorgeworfen, das Milieu oberflächlicher, reicher Leute zu beschreiben. Aber als ich einen Roman unter Bergleuten in einem traurigen Land spielen ließ, hieß es, was ich mir denn anmaße, ich solle mal schön bei meinen Snobs bleiben. Eigentlich spielt das Milieu keine Rolle. Nur brauchen für mich Romanfiguren eine gewisse Gedankenfreiheit. Sie sollen nicht wie die meisten Menschen vor allem von Sorgen und Hunger oder Arbeit bestimmt sein.
Love is just a word. It doesn't mean a thing.
I was way back.
Well, I am in love.
She won't believe me.
He drinks, you know. Oh, father drank too, but...
Alle ihre Romane handeln von der Angst vor dem Alter, vor dem Tod, nicht mehr geliebt zu werden. Und vom angeblichen gesellschaftlichen Erfolg der Bourgeoisie, der die Leute in Wirklichkeit frustriert, innerlich auffrisst, unglücklich macht. Im Grunde war sie eine sehr tiefsinnige Schriftstellerin, die ihren Ernst hinter einer schlichten Sprache kaschiert hat.
Dieses Lob kommt von Frédéric Becbédère, seines Zeichens Nightclubber und Publizist. Nicht von ungefähr haben seelenverwandte Leute von heute am ehesten Sympathien für die Bestseller-Autorin der 1950er, 60er Jahre. Die Vita der eher intellektuellen Regisseurin, Sängerin, Autorin und Schauspielerin Caroline Loeb, die mit dem Lied C'est la Watt 1986 europaweit zu Hitparaden Ehren kommt, hat viele Ähnlichkeiten mit der von Françoise Sagan.
Plötzlich wird man mit einem Buch oder Lied zum Gegenstand, zum Material für Fotos oder Artikel und läuft Gefahr, zur Marionette seiner selbst zu werden. Nicht mehr in der Hitparade zu sein, ein bisschen aus dem Radar der Musikindustrie zu geraten, hat mir erlaubt, als Künstlerin zu mir zurückzufinden. Bei Sagan war das anders. Sie ist mit ihren Büchern immer im Rampenlicht geblieben.
Toujours sur le devant de la scène avec ses livres.
Seven trees bear strange fruit.
Mehr noch als ihre Romane berühren heute Sagans Erinnerungen an berühmte Zeitgenossen wie Billie Holiday, Tennessee Williams oder Jean-Paul Sartre. Mit dem fast blinden alten Kollegen geht sie ab und zu ins Restaurant, plaudert über Gott und die Welt und schneidet ihm das Fleisch auf dem Teller klein. Kennengelernt hat sie ihn jedoch schon viel früher im Leben.
Ab und zu ging ich mit meinem ersten Mann und dem Paar Sartre-Simone de Beauvoir Mittagessen. Sartre und ich hatten damals ein etwas bewegtes Leben und es kam vor, dass wir uns nachmittags zufällig im selben Stundenhotel trafen. Ich mit einem jungen Mann, er mit einer jungen Frau. Natürlich taten wir so, als ob wir uns nicht kennen würden. Aber wenn dann Simone de Beauvoir bei Tisch erzählte, dass Sartre momentan sehr viel arbeite, jeden Nachmittag, guckten wir auf unsere Teller und lachten uns später halbtot.
Comme Sagan, passé au rouge, comme Sagan, sans clignotant, comme Sagan.
Denis Westhoff, der Sohn der Schriftstellerin, ist immer noch damit beschäftigt, die 1,5 Millionen Euro Steuerschulden seiner leichtsinnigen Mutter abzutragen. Natürlich hätte er die Last ablehnen können, aber es kam für ihn nicht in Frage, damit auch ihr literarisches Erbe abzugeben. Françoise Sagan selbst mochte nichts über ihren Platz in der Literaturgeschichte sagen.
Keine Ahnung. Zum einen ist mir das nicht wichtig, die Nachwelt ist mir völlig egal. Zum anderen hat man mich aufgeblasen wie ein Soufflé, sodass ich Minderwertigkeitskomplexe bekam und dachte, meine Prosa sei überhaupt nichts wert. Jetzt geht es etwas besser. Meine Freunde meinen sogar, ich würde mich unterschätzen. Aber ich weiß nicht so recht. Man hat mich so lange eher als Starlet denn als Schriftstellerin betrachtet, dass ich nicht glaube, vom 20. Jahrhundert blieben gerade meine Bücher übrig.
J'ai pas l'impression que, vous voyez, ce soit ce qui restera du 20e siècle.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Françoise Sagan, die am 24. September 2004 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.